SRF 2 Kultur.
Es ist selten, dass mitten im Zentrum einer Stadt ein neues Quartier entsteht. In Zürich ist genau das derzeit der Fall. Sie haben es vielleicht auch schon mal vom Zug aus gesehen. Auf der rechten Seite der Einfahrt in den Hauptbahnhof wird die Europaallee gebaut. Soeben wurde der zweite von 8 Abschnitten eingeweiht. Christina Kaprez, Sie sind ja auch schon oft dran vorbeigefahren. Woher nimmt man überhaupt den Platz für ein neues Quartier mitten in der Stadt?
Der Platz, das ist eine Brache der SBB neben den Gleisen des Hauptbahnhofs zwischen Sielpost und Lagerstraße und Langstraße. Lagerstraße heißt die Verbindungsstraße zwischen den beiden Punkten. Dort standen früher ein paar Schuppen, doch mit dem immer knapper werdenden städtischen Raum werden solche letzten unbebauten Flächen eben immer begehrter. Das Stichwort lautet hier Verdichtung. Das sagt hier auch der Architekt Max Dudler.
Die Zukunft wird die Verdichtung sein nach innen. Und jede Stadt in der Schweiz oder in Europa müssen ähnliche Themen ansprechen, weil wir haben gerade in der Schweiz müssen wir die Landschaft schützen. Und wir können eigentlich nur nach diese brachliegenden Flächen nehmen, um die Stadt zu verdichten. Und ich denke mir, das ist eigentlich der richtige Weg dahin.
Max Dudler hat für die Europaallee das Gebäude der Pädagogischen Hochschule entworfen. Das ist schon eröffnet worden. Nicht nur er, der selber beteiligt ist, auch andere Fachleute für Architektur und Stadtplanung sind der Meinung, dass die Europaallee ein beispielhaftes Quartier sei für das künftige Leben in einem Land, wo der Platz immer knapper wird.
Auch dort an der Europaallee wird es demnächst noch enger. Das ist ja eigentlich erst der Anfang dieser Überbauung. Was kommt denn noch im neuen Stadtteil am Zürcher Hauptbahnhof?
Also wie es sich für einen so neuen, vorbildhaften Stadtraum gehört, gibt es in der Europaallee ganz verschiedene Nutzungen. Die UBS fasst ihre vielen Standorte hier zusammen. Ihre Gebäude wurde Anfang Woche eingeweiht. In den nächsten 7-8 Jahren entstehen hier Wohnungen, Läden, Restaurants, eine Kinderkrippe, ein Hotel und ein Kinokomplex. Das alles auf einer Fläche von 34.000 Quadratmetern. Und zum Schluss noch zwei imposante Zahlen. 6.000 Angestellte und 2.000 Studierende werden hier täglich ein- und ausgehen.
Die Europaallee, das neue Stadtquartier hinter der Zürcher Sielpost, gleich neben der Bahn, wächst weiter. Nachdem die Pädagogische Hochschule ihren mächtigen Gebäudekomplex bezogen hat, hat die UBS neben eben ihr neues Gebäude eingeweiht. Hier waren gleich drei Architekten beteiligt, Max Dudler, David Chipperfield und das Zürcher Büro Gigon Gier. Die ungewöhnliche Zusammenarbeit war fruchtbar, meint Karin Sein.
In Zürich ging die Angst um, dass hinter der Sielpost gleich neben dem Hauptbahnhof eine Dudler-City entsteht. Aneinandergereihte Gebäude, die allesamt Max Dudlers kühle, klassische Handschrift tragen. Eine mächtige Häuserzeile mit den streng gerasterten Fassaden. Freundlich, aber bestimmt hat die Stadt gewünscht, dass Max Dudler für die zweite Etappe, für den UBS-Sitz, mit David Chipperfield und Schigo und Guyer zusammenspannt. Und siehe da, die drei Büros haben ein 8-stöckiges Geviert entworfen. Die beiden Häuser von Max Dudler stehen damit der bekannten, strengen, dunklen Fassade. David Chipperfield hat leicht meandrierende Fassadenbänder entwickelt, sodass die ganze Front reliefartig wirkt. Und Anne Chigo ist es gelungen, den starren Rastern elegant ein Schnippchen zu schlagen. Anne Chigo hat ihr Gebäude mit einer bronzefarbenen Glasfassade versehen, die an einen leichten Vorhang erinnert.
Ab und zu hat uns auch jemand gefragt, ja, wo ist denn jetzt die UBS, in welchem Gebäude? Und dann haben wir gesagt, ja, schauen Sie, in allen vieren. Es hat nun einfach nicht dieses Imposante des Ausdrucks, wie wenn es ein einziger Architekt mit der gleichen Fassade das gemacht hätte. Also, es wäre weder gut, wenn unsere Fassade rundherum gegangen wäre oder die von Max oder die von Chipperfield, sondern ich glaube, es ist ein echter Mehrwert entstanden für diese Anlage und für die Stadt auch, dass es vier verschiedene Gebäude sind.
Auch im Innern unterscheiden sich die vier Gebäudeteile. Bei Max Dudler herrschen die klaren Kontraste. Bei Schigo und Guyer ist es hell und bronzefarben und bei David Chipperfield wirkt alles warm und gedämpft. Und trotz den markanten Unterschieden, das Geviert ist tatsächlich ein zusammenhängender Komplex und mit Durchgängen verbunden. 2400 UBS-Mitarbeitende sind nun hier tätig an 2000 Arbeitsplätzen. Hier herrscht die Bürozukunft und zwar in Form von Großraumbüros mit flexiblen Arbeitsplätzen. Der persönliche Arbeitsplatz sei bei der Grossbank passé, sagt Peter Stipp von der UBS.
Es ist nicht ein Großraumbüro, wo man das andere Ende nicht sieht, sondern es ist aufgrund dieses Gebäudekomplexes mit diesen vier Körpern, ist es trotz der Größe insgesamt mit 35.000 Quadratmetern, ist es immer noch überschaubar dort, wo ich sitze.
Natürlich haben diese unpersönlichen Arbeitsplätze mit Effizienzsteigerung zu tun. So will die Bank Leerstände reduzieren und sie spart Mietkosten von jährlich 100 Millionen Franken. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordert das ein Umdenken im Arbeitsalltag. Mit dem Bankengeviert ist die zweite von 8 Bauetappen der Europaallee in Zürich abgeschlossen. Die Stadtbehörden und Architekten haben versucht, darauf zu achten, dass hier nicht nur mächtige Bauten aus dem Boden schießen, sondern dass auch öffentlicher Raum entsteht. Ein öffentlicher Platz im Bankengeviert, Wege und Passagen in der Pädagogischen Hochschule. Dazu Max Dudler.
Ich hoffe auch, dass es wirklich dann durch die Bürger den öffentlichen Raum besetzt wird. Und ich denke mir, das ist die Zukunft, eigentlich, wie man wieder einen öffentlichen Raum schafft, wo die Leute auch sich wieder Aufenthaltsqualitäten erleben können.
So wie die Bankangestellten sich an unpersönliche Arbeitsplätze gewöhnen müssen, werden Passanten und Stadtbewohnerinnen Zeit brauchen, sich die noch steril wirkenden Plätze und Passagen anzueignen.
Das ist SRF 2 Kultur mit Christina Capriz und den Kulturnachrichten. Der Name Dessau ist untrennbar mit dem Bauhaus verbunden. Nun bekommt die Stadt ein eigenes Bauhausmuseum. Die Regierung des Bundeslands Sachsen-Anhalt bewilligte dafür 12,5 Millionen Euro. Dieselbe Summe soll von Dritten kommen. In Dessau befindet sich schon die Bauhausstiftung, die das Erbe der Architekturschule erforscht, Tagungen veranstaltet und auch Ausstellungen organisiert. Das nun geplante neue Bauhausmuseum steht in Zusammenhang mit dem Jubiläum im Jahr 2019. Denn 100 Jahre zuvor, 1919, hatte der Architekt Walter Gropius die berühmte Hochschule für Gestaltung in Weimar gegründet. Später zog die Schule dann nach Dessau und nach Berlin. In der Gründungsstadt Weimar gibt es schon ein Bauhausmuseum. Er war Schimanskis Chef. Der Schauspieler Ulrich Matschos ist mit 96 Jahren gestorben. Matschos starb am Montag in seinem Wohnort in der Lüneburger Heide, wie seine Agentur mitteilte. Er war unter anderem in den 80er Jahren im Tatort aus Duisburg zu sehen. Dort spielte er den Kriminaloberrat Karl Klops Königsberg, den väterlichen Vorgesetzten des Ermittlers Horst Schimanski. Auch in den Krimis Ein Fall für zwei und Der Alte spielte Matschos mit. Die Sektion Kulturschaffen des Bundesamts für Kultur hat eine neue Chefin. Sie heißt Danielle Nonschen und leitet derzeit noch den Bereich Programme bei der Stiftung Pro Helvetia. Zuvor arbeitete sie als Ausstellungsleiterin der Arteplage Murten für die Expo 02. Als neue Chefin Sektion Kulturschaffen des Bundesamts für Kultur ist Danielle Nonschen auch zuständig für die Entwicklung der Kulturpreise. Die Kulturpreise sind das neue große Förderinstrument des Bundes. Neu werden neben Kunst- und Designpreisen auch Preise für Literatur, ab diesem Jahr erstmals auch für Tanz und später für Musik und Theater verliehen. Mit den Preisen will der Bund Kultur nicht nur fördern, sondern auch promoten. Ob die zahlreichen Preise der Bekanntmachung von Kulturschaffenden tatsächlich dienen, das ist umstritten. Denn im Preisdschungel blicken auch Fachleute kaum durch. Danielle Nonschen dazu.
Was ich sagen kann, ist, dass ich wichtig finde, dass wir Erfahrungen sammeln und auch evaluieren nach einer Zeit lang, wo die Preise stehen.
Danielle Nonschen tritt ihre neue Stelle beim BAK am 1. September an.
Der Appetit bei Tamedia scheint keine Grenzen zu kennen. Einmal mehr hat das Zürcher Verlagshaus ein Unternehmen gekauft. Star-Ticket heißt das jüngste Tamedia-Kind. Und dieser Kauf ist ein heikles Geschäft für den Kulturbetrieb, meint David Vogel.
Dass mit dem klassischen Printjournalismus heutzutage kein Geld mehr zu verdienen ist, das wissen die Manager des Tamedia-Verlags schon seit langem. Das börsenkotierte Unternehmen hat deshalb sein Portfolio seit Jahren kontinuierlich verbreitert, insbesondere im digitalen Bereich. Das Flaggschiff Tagesanzeiger wurde zu einem Produkt unter vielen. Unterdessen gehören zum Verlag unter anderem eine Partnervermittlungsseite, ein Stellen-, eine Immobilien- und andere Suchportale im Internet. Soweit, so gut. Diese Beteiligungen stellen kein publizistisches Problem dar. Die Beteiligung am Billettverkäufer Star-Ticket hingegen schon. Denn aus medienökonomischer Sicht macht es durchaus Sinn, wenn der Kulturjournalist in Zukunft auf eine Lesung, auf ein Konzert oder eine Theatervorstellung hinweist, die zufälligerweise von Star-Ticket vermarktet wird. Wie unabhängig die Tamedia-Redaktionen über Veranstaltungen berichten können, das ist die Frage, die niemand im Moment beantworten kann. Wie gut so etwas rentiert, zeigt bereits heute der große Konkurrent von Tamedia, nämlich Ringier. Ringier besitzt eine Kartenservice-Agentur, Ticket Corner. Der Verlag ging aber noch einen Schritt weiter. Mit Good News besitzt einen Konzertveranstalter und mit Infront Ringier und Pool Position Vermarktungsagenturen. Kunde der Vermarktungsagentur ist zum Beispiel der Mundartsänger Gölle. Ringier betreut ihn also, bucht ihn für Konzerte und natürlich wird lang und breit und wohlwollend über ihn berichtet. So hat der Konzern etliche eigene Events kreiert, die er dann mehr oder weniger journalistisch, aber breit begleitet hat. Ein weiteres Beispiel ist die Berichterstattung über die Olympia-Abstimmung im Kanton Graubünden vor wenigen Monaten. Der Blick und Sonntagsblick haben mehrheitlich positiv über das mögliche Sportereignis berichtet. Gleichzeitig wurden Pläne bekannt, dass Ringier Infront sich um die Vermarktungsrechte der Olympiade bemüht hat. Eine Wertschöpfungskette also, in der ethisch-publizistische Fragen schlicht keine Rolle spielen. Und deshalb hat der Soziologe Kurt Imhoff in seinem Jahrbuch zur Qualität der Medien vor einem enormen Glaubwürdigkeitsverlust der Medien gewarnt. Ob diese Warnung bei den Tamedia-Managern ankommt? Werden sie so weit gehen wie Ringier? Das darf man hoffentlich bezweifeln. Dennoch geben die jüngsten Entwicklungen bei Tamedia zu denken, denn der Druck auf die Angestellten ist seit Monaten enorm. Die Sparprogramme sorgen intern für großen Ärger, ja gar für Angst, insbesondere beim Tagesanzeiger. Ein weiterer Punkt kommt noch hinzu. Mit Star-Ticket und Ticket Corner sind nur zwei wichtige Eintrittskartenvermarkter in den Händen von Medienunternehmen. Für unabhängige Kulturveranstalter, die nicht mit Ringier oder Tamedia kooperieren, bedeutet dies, es wird immer schwieriger für ihre Veranstaltungen einen Platz in einer großen Zeitung zu finden.
Das Museum der unnützen Dinge.
Irgendwo horten wir sie doch alle, die Dinge, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen und bringen es einfach nicht übers Herz, sie fortzuwerfen. In unserer Sommerreihe sichten wir all die Dinge, die in unserem persönlichen Museum lagern. Heute erzählt Andreas Müller-Crepon, warum er ein altes Instrument nicht los wird.
Das Ding liegt in der untersten Schublade des Sekretärs, unbenutzt, seit über 20 Jahren, aber nie weiter weg als ein paar Meter von meinem Schreibtisch. Es ist eine Flöte, ochsenblutrot lackiert, glänzend, ein schlichtes Rohr mit ein paar Grifflöchern, oben und unten offen, mit einer Kerbe am oberen Ende, die man mit gespannten Lippen anbläst. Ich weiß noch, wie der runde Abdruck sich an meiner Unterlippe einprägte. Ich übte, bis es weh tat. Das muss um 1970 gewesen sein. Auf dem Plattenteller lag Vinyl, ein Album mit Volksmusik aus den Anden. Das Vorbeifliegen des großen schwarzen Vogels mit seiner unglaublichen Flügelspannweite, dem komischen Warzenaufsatz über dem Geierschnabel und seinem putzigen weißen Flaumkragen wiederholte sich täglich, stündlich, durch Zurücksetzen des Tonarms auch öfter. El Condor Pasa. Der Ton der Kena, rau in der Tiefe, voll und etwas schneidend in der Höhe, brachte Höhenluft in die Stube und Abwechslung. Meine musikalische Verpflegung als 13-14-Jähriger bestand aus den Beatles, Bach und Händel. Ich übte Telemann-Sonaten und die bestgehassten Flötenetüden Friedrichs des Großen. Da waren die neuen Stücke aus den Anden hochwillkommen. Aber der Klang der Kena gehörte untrennbar dazu. Auf einer Blockflöte war da nichts zu machen, zu blutleer und piepsig. Ein Akt der Verschwendung musste sein. 80 Franken legte ich aus für die Flöte und trug das kostbare Stück heim. Es war mein erster Kompass auf der Erkundungsreise zu neuen Klängen. Meine Mutter nähte für das peruanische Schilfrohr aus Lederresten ein Etui, verziert mit einem bunten Stein. Das Fernweh war auch ihres.
Musik. Der deutsch-ägyptische Autor Hamed Abdel Samad hat bei einem Vortrag in Kairo den Islamismus als Form des Faschismus bezeichnet. Daraufhin rief ein Fernsehprediger zu seiner Ermordung auf. Jetzt nimmt Abdel Samad im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Stellung zu den aktuellen Ereignissen in Ägypten. Christina Kapelz.
Ja, von Deutschland aus verfolgt der Autor die Demonstrationen seiner Heimat mit Sorge. Auf die Frage, wie legitim ein Volksaufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung ist, sagt er, Zitat, der Präsident wurde von 13 Millionen Ägyptern gewählt. Es gehen mehr als 14 Millionen Ägypter auf die Straße und fordern seine Ablösung. Demokratie besteht nicht nur aus der Wahlurne. Der deutsch-ägyptische Autor befürwortet einen, wie er ihn nennt, sanften Putsch der Armee. Die Muslimbrüder hätten nun drei Möglichkeiten. Entweder sie zeigten Vernunft, opferten Mursi und bildeten eine nationale Einheitsregierung mit der Opposition, oder sie zögen sich vollständig zurück aus der Regierung und gingen selbst wieder in die Opposition, oder es komme zu einer Situation wie in Algerien, Konfrontation, Gewalt und Terror gegen das Volk.
Das Interview mit Hamed Abdel Samad heute in der FAZ. Was ist der Unterschied zwischen dem IWF und einem Vampir? Der Vampir hört auf, einem das Blut auszusaugen, wenn man tot ist. Dieser makabre Witz steht heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.
Ja, seit Ausbruch der Finanzkrise fordert der IWF von den Krisenländern ja eine strenge Sparpolitik. Dazu gehören auch drastische Kürzungen im Gesundheitsbudget. Ein neues Buch, das heute in der Süddeutschen besprochen wird, zeigt jetzt die Folgen dieser Politik auf. The Body's Economic heißt das Buch der Epidemiologen David Stuckler und Sanjay Basu. Und der Inhalt ist brisant. Griechenland etwa musste das Gesundheitsbudget 2009 von 24 auf 16 Milliarden Euro kürzen, also um einen ganzen Drittel. Danach sei die Kindersterblichkeit um 40% gestiegen. Und die HIV-Rate schnellte auch hoch, weil nicht mehr genug frische Nadeln für Drogenabhängige ausgeteilt wurden. Zwei Fünftel der Griechinnen und Griechen dürfen gar nicht mehr ins Spital, weil sie keine Krankenversicherung haben. So warten Schwerkranke viel zu lang mit einem Arztbesuch. Der Artikel in der Süddeutschen berichtet von einer Brustkrebspatientin, deren Tumor längst durch die Haut gewuchert war, weil sie sich jahrelang nicht behandeln ließ. Rezensionen tun weh, aber Austerität tötet. So lautet das Fazit der beiden Epidemiologen. Nachzulesen heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.
Sterben und Tod. Wir schieben die Themen gerne von uns weg. Vielleicht ist es ja nur eine Frage des Blickwinkels, sie näher an uns heranzulassen. Rundgang im Krematorium, Abdankung einmal anders, der Tod als Fernsehsendung. Das sind nur einige der Themen, die Corinna Kaduff in ihrem Essayband »Szenen des Todes« anspricht. Ein Buchtipp von Heini Vogler.
Achtung, dies ist kein theoretisches Buch. Die Autorin, Kultur- und Literaturdozentin an der Zürcher Hochschule der Künste geht sozusagen nahe, sehr nahe an den Tod heran. Ihre Sprache ist schnörkellos, konkret, aber detailgenau. Corinna Kaduff schildert fast wie eine Reporterin mit literarischen Mitteln einen Rundgang im Kühlraum eines Zürcher Krematoriums. Die Autorin tönt äußerst subtil an, was in ihr vorgeht, während sie dort der Hauch des Todes umweht. Und während sie in Gesichter von Toten blickt. Keine Spur von Voyeurismus, sondern Erfahrung des Todes im Sinne von sich annähern. Ein weiteres Beispiel dafür ist ein Besuch im Mausoleum in Hanoi, wo der Leichnam von Ho Chi Minh zu besichtigen ist. Dazu gehört der Hinweis, dass die öffentliche Zurschaustellung des Todes eine Eigenart von sozialistisch-kommunistischen Systemen ist. Diese sozusagen technische Seite des Sterbens und des Todes ist ein Leitfaden der hier versammelten Essays. Ein anderer ist die heutige Praxis von Geistheilung mit Hilfe von Toten, die die Autorin an einem scheiternden Selbstversuch exemplifiziert. Repräsentationsformen des Todes bis hin zu virtuellen Friedhöfen werden sorgfältig analysiert und kritisiert, weil der Tod hier nicht als das andere des Lebens Raum bekommt. Sterben und Tod sind auch Hauptdarsteller einer holländischen Fernsehshow »Over mein Leik«, zu Deutsch »Über meine Leiche«. Da scheinen todkranke Menschen im Boulevardformat auf, wie Corinna Kaduff ausführt. Und wir erfahren, weshalb dies möglicherweise weniger pietätlos ist, als es auf Anhin scheint. Der Band ist kreisförmig. Was im Krematorium begonnen hat, endet mit dem Bericht über eine heutige kirchenferne Abdankung. Als Fazit nimmt man aus dieser Essaysammlung gerne von der Autorin mit, dass die allgemeine Beschleunigung, keine Zeit haben, der Grund dafür sein könnte, dass ein neues Todesbewusstsein heute wieder besser kulturell eingebettet ist.
Corinna Kaduff, der Essayband Szenen des Todes ist im Lenos Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Es gibt Gärtner, die brauchen weder Dünger, Gartenschere noch Vogelscheuche und ihr Garten hat nichts mit Grünzeug zu tun. Rena Telli hat sich den Begriff Kindergarten einmal genauer angesehen.
So wie ein Gärtner seine Pflanzen hegt und pflegt, so sollen es auch die Leute tun, die kleine Kinder betreuen, dachte sich der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel und schuf den Begriff Kindergarten. Ein Gärtner beobachtet seine Pflanzen genau, stellt die Sonnenhungrigen ins Licht und die Lichtscheuen in den Schatten. Er gibt Nahrung und Wasser, will die Pflanzen heilen, wenn sie krank sind. So wie Pflanzen gedeihen sollen, sollen Kinder gedeihen, sagte sich Fröbel und gründete 1840 den ersten Kindergarten Deutschlands. Was für eine Entlastung diese Kindergärten schon damals für die Eltern waren. Mit der industriellen Revolution mussten auch Frauen aus dem Haus und in die Fabrik, um Geld nach Hause zu bringen. Wer sollte sich da um die Kinder kümmern? Die Kindergärtnerinnen. In der Schweiz besuchen heute 86% der Kinder einen Kindergarten. Mit 4, 5 oder 6 Jahren werden sie spielerisch auf die Schule und den Ernst des Lebens vorbereitet und haben etwa ein Pensum von 60%. Viele Länder haben Fröbels Idee des Kindergartens übernommen, teilweise sogar wortwörtlich. So spricht man auch im Englischen von
Kindergarten.
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 Auch in anderen Sprachen, wie etwa Französisch, Spanisch oder Italienisch, ist der Ausdruck Kindergarten übernommen worden.
Jardin d'enfant.
Jardin d'infanzia.
Giardino d'infanzia.
Jardin de niños.
Oder schlicht und einfach Chinski.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.